Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Wikinger-Runen.
Und zwar nicht nur so oberflächlich, wie man das vielleicht aus Filmen kennt. Die Runen sind nämlich weit mehr als nur ein altes Alphabet. Sie sind ein Schriftsystem der germanischen Stämme, das die Wikinger zwar nicht erfunden, aber ausgiebig genutzt haben.
Was mich ja von Anfang an fasziniert hat, bei unserem lateinischen Alphabet steht ein A normalerweise für einen Laut, zumindest heute. Bei den Runen ist das, vielschichtiger.
Genau das ist der Knackpunkt. Nehmen wir mal die Rune Fehu, die erste Rune im sogenannten Elderfutag. Die steht für den F-Laut, klar. Aber gleichzeitig bedeutet sie auch Vieh und damit beweglicher Reichtum. Oder Urus, die zweite Rune, U-Laut, aber auch Auerochse und damit Urkraft.
Also jedes Zeichen ist gleichzeitig Buchstabe und Symbol mit eigener Bedeutung. Das ist wie...
Wie wenn unser A nicht nur für den A-Laut stünde, sondern gleichzeitig für Anfang oder Aufbruch. Jedes einzelne Zeichen trägt eine Bedeutungsebene mit sich.
Und das macht die Runen so besonders. Die germanischen Stämme haben sie nicht nur zur Kommunikation genutzt, sondern auch für rituelle Zwecke, magische Praktiken.
Das ist diese dreifache Funktion, die wir heute besprechen werden. Erstens Kommunikation, also ganz praktisch Nachrichten übermitteln, Namen auf Waffen ritzen, solche Sachen. Zweitens Rituale, religiöse Praktiken, bei denen Runen eine zentrale Rolle spielten. Und drittens Symbolik, also die tiefere Bedeutungsebene jeder einzelnen Rune.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass die magische Komponente oft überbetont wird, oder?
Ja, da hast du recht. Archäologisch finden wir vor allem praktische Inschriften. Besitzmarken, Namen, Gedenksteine. Die mystische Aufladung kam teilweise erst später dazu. Aber
eine gewisse Bedeutungsebene entwickelte sich mit der Zeit. Vieles kennen wir erst aus späteren Runengedichten, aber das unterscheidet die Runen eben von unserem Alphabet.
Absolut. Und wir werden heute auch über die verschiedenen Runenreihen sprechen. Das Elderfutag mit seinen 24 Zeichen, das Youngerfutag, das interessanterweise nur noch 16 Runen hat.
Weniger Zeichen für mehr Laute.
Genau, eine Vereinfachung, die sprachliche Veränderungen widerspiegelt. Und dann gibt es noch das Anglo-Saxon Futhorc mit bis zu 33 Runen. Also drei verschiedene Systeme, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben.
Und die Verwendung im Alltag, die finde ich besonders spannend. Runensteine als Gedenksteine, Runen auf Waffen, auf Schmuck.
Darauf gehen wir noch ausführlich ein. Auch auf die Wahrsagepraktiken, die mit Runen verbunden waren. Tacitus beschreibt Losorakel mit markierten Holzstäbchen, aber er spricht nur von Zeichen, nicht explizit von Runen. Und archäologische Funde aus der Wikingerzeit gibt's dafür auch nicht.
Wobei wir da vorsichtig sein müssen, was historisch belegt ist und was moderne Interpretation.
Richtig. Wir versuchen heute, die Fakten von den Mythen zu trennen. Und am Ende schauen wir auch, warum die Runen bis heute diese Faszination ausüben. In der Popkultur, in Büchern, Filmen, Spielen, sie sind überall.
Dann lass uns mal eintauchen in diese Welt. Fangen wir mit dem Ursprung an, den germanischen Wurzeln.
Genau da setzen wir an. Die Geschichte der Runen beginnt nämlich lange vor der Wikingerzeit.
Du hast diese drei großen Systeme ja eben schon erwähnt. Das Elderfutag, Youngerfutag und das Anglo-Saxon-Futhorc. Lass uns die mal genauer beleuchten. Denn ihre Entwicklung verlief teilweise parallel, aber in völlig unterschiedliche Richtungen.
Das ist ja das Paradoxe. In Skandinavien wurde vereinfacht, in England erweitert. Gleichzeitig.
Fangen wir beim Ursprung an. Das Elderfutag ist das älteste bekannte Runenalphabet. verwendet etwa vom 2. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus. 24 Runen, die wir auf archäologischen Funden in ganz Nordeuropa finden.
Und diese Funde sind zum Teil erstaunlich alt. Der Runenstein von Svingerud in Norwegen, erst 2021 entdeckt, wird auf die Zeit zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert datiert. Der gilt aktuell als die älteste Runeninschrift auf Stein weltweit.
Steine, Waffen, Schmuckstücke, Kämme, Fibeln. Die Runen begegnen uns auf ganz unterschiedlichen Trägern.
Wobei man fairerweise sagen muss, die meisten frühen Inschriften sind kurz. Namen, Besitzangaben, manchmal rituelle Formeln, keine langen Texte.
Und dann kommt ab dem 8. Jahrhundert das Jangafutag ins Spiel. Das wird oft als paradox wahrgenommen, weil man von 24 auf nur noch 16 Runen reduziert hat.
Obwohl die Sprache gleichzeitig
komplexer wurde. Mehr Laute, mehr Vokale. Das klingt erstmal unlogisch.
Wie haben die das dann überhaupt gelöst?
Eine Rune musste plötzlich mehrere Laute abdecken. Das machte das Lesen schwieriger, aber das Schreiben, naja, zumindest kompakter. Weniger Zeichen zu lernen, schneller zu ritzen.
Und das Jangafutag ist das, was wir auf den großen skandinavischen Runensteinen sehen. Die stammen größtenteils aus dieser späteren Phase.
Es gab sogar zwei Varianten innerhalb des Jangafutag. Die Langzweigrunen für monumentale Inschriften und die
Kurzzweigrunen für den Alltag. Regionale Unterschiede innerhalb Skandinaviens.
Beide Varianten findet man auf Steinen und Alltagsobjekten, war vor allem regional und zeitlich bedingt. Langzweig eher Dänemark, Kurzzweig eher Schweden, Norwegen.
Und in England zur gleichen Zeit?
Da ging die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. Das Anglo-Saxon Futhorc erweiterte das System auf bis zu 33 Runen. Die angelsächsischen Dialekte hatten andere Laute, andere sprachliche Besonderheiten.
Also anstatt eine Rune für mehrere Laute zu verwenden,
haben sie für jeden neuen Laut eine neue Rune erfunden. Ein ganz anderer Ansatz.
Das Anglo-Saxon Futhorc wurde bis ins 11. Jahrhundert verwendet,
bis sich das lateinische Alphabet endgültig durchsetzte. Aber über mehrere Jahrhunderte existierten beide Systeme nebeneinander.
Was mich begeistert, diese parallelen Entwicklungen zeigen, wie anpassungsfähig das Runensystem war. Kein starres Alphabet, sondern ein lebendiges System, das mit den Sprachen mitwuchs.
Die Runen sind quasi mitgewandert. Als die Angelsachsen nach Britannien kamen, nahmen sie ihre Runen mit und entwickelten sie weiter. In Skandinavien blieb man beim System, vereinfachte es aber für den Gebrauch.
Und das erklärt auch, warum die Entschlüsselung so komplex ist. Man muss immer wissen, welche Runenreihe, welche Region, welche
welche Zeitperiode. Ein Jangafutag-Zeichen kann einen ganz anderen Lautwert haben als das entsprechende Elderfutag-Zeichen.
Für Runologen ist das echte Detektivarbeit.
Besonders bei beschädigten oder abgenutzten Inschriften. Deshalb sind gut erhaltene Funde so wertvoll. Von den skandinavischen Runensteinen gibt es Tausende. Das ist eine unglaubliche Quellenlage.
Jeder einzelne Stein ist ein kleines Fenster in die Vergangenheit. Mit regionalen Varianten, sprachlichen Eigenheiten, manchmal sogar mit Schreibfehlern.
Die Wikinger haben also auch nicht immer perfekt geschrieben.
Das macht die Funde ja so lebendig. Man sieht echte Menschen am Werk, keine abstrakten Gelehrten.
Elderfutag, Jangafutag, Anglo-Saxon Futhorc. Drei Ausprägungen derselben Grundidee. Angepasst an Zeit, Ort und Sprache. Das zeigt, wie organisch Schrift sich entwickelt. Nicht am Reißbrett geplant, sondern gewachsen mit den Menschen, die sie benutzten.
Jetzt wird es richtig spannend. Die Runen waren eben nicht nur ein Schriftsystem, sondern jedes einzelne Zeichen trug eine eigene Bedeutung in sich. Konzepte aus der Natur, aus der Mythologie, aus dem täglichen Leben.
Und das macht die Interpretation so vielschichtig. Wenn jemand eine Rune auf eine Waffe oder einen Stein ritzte, dann war das nicht einfach nur ein Buchstabe. Da konnte oft auch eine symbolische Ebene mitschwingen, wobei viele Inschriften aber auch rein pragmatisch sind.
Nehmen wir die Runensteine. Die sind ja unsere wichtigsten Quellen überhaupt. Tausende davon, vor allem in Schweden, rund 3000 allein dort. Und die meisten folgten einem ähnlichen Muster, könnte man sagen.
Einfache Gedenkformen meistens, oder?
Ja, oft nach dem Schema: A errichtete diesen Stein für B. Aber dann gibt es die Ausnahmen und die sind
spektakulär. Der Rökstein in Schweden zum Beispiel, mit rund 760 Runenzeichen auf beiden Seiten, die längste bekannte Inschrift überhaupt.
Der erzählt regelrechte Geschichten, erwähnt Heldengestalten, möglicherweise sogar Theoderich den Großen. Mythen und Erinnerungskultur verwoben in einem einzigen Stein.
Und dann die Jellingsteine in Dänemark. Der größere wird manchmal als Geburtsurkunde Dänemarks bezeichnet. Den ließ König Harald Blauzahn errichten. Der kleinere stand von seinem Vater Gorm.
Die Inschrift ist politisches Statement pur. Sinngemäß: Harald, der Dänemark ganz gewann und die Dänen zu Christen machte. Da sieht man, wie Runen auch für Propaganda genutzt wurden.
Also weit mehr als nur Grabmarkierungen. Machtdemonstration, religiöser Wandel, alles in Stein gemeißelt.
Und dann die Waffen. Da wird es interessant, weil viele Leute denken, Wikingerwaffen wären voller magischer Runenformeln gewesen.
Stimmt das denn?
Die archäologische Realität ist nüchterner. Runeninschriften auf Waffen waren eher selten. Und wenn, dann meist praktisch. Besitzernamen, Schmiedemarken. Die berühmten Ulfbert-Schwerter zum Beispiel tragen gar keine Runen, sondern lateinische Buchstaben.
Ah ja, also bei Ulfbert dann eher Qualitätssiegel als Zauberspruch?
So kann man das sagen. Das heißt nicht, dass es keine Schutzformeln gab. Die Wikinger glaubten durchaus, dass bestimmte Zeichen Kraft verleihen konnten. Aber
die Vorstellung, dass jedes Schwert mit magischen Runen übersät war, ist eher Popkultur als Archäologie.
Beim Schmuck sieht das schon anders aus. Anhänger, Amulette, Fibeln, die wurden gerne mit Runen verziert. Da spielte die symbolische Schutzfunktion eine größere Rolle.
Und im Alltag wurden Runen auch ganz profan verwendet. Einfache Nachrichten, Eigentumsmarkierungen. In Bergen hat man hunderte von Runenritzungen auf Holzstäben gefunden, teilweise ganz alltägliche Mitteilungen, wobei die meisten davon aus dem späteren Mittelalter stammen, also nach der Wikingerzeit.
Das berühmte Beispiel: Liebesbotschaften, Handelsnotizen, sogar, Kritzel aus Langeweile. Die Wikinger waren da sehr menschlich.
Das finde ich bemerkenswert. Es zeigt, dass Runen wirklich in allen Lebensbereichen präsent waren. Nicht nur für das Monumentale, sondern auch fürs Alltägliche.
Das ist der Kern der Sache. Sie waren gleichzeitig heilig und profan, rituell und praktisch. Ein flexibles System, das sich der jeweiligen Situation anpasste.
Und heute sieht man das ähnlich. Im Reenactment nutzen Leute Runen auf ihrer Ausrüstung, manchmal authentisch rekonstruiert, manchmal
eher inspiriert. Wobei man sagen muss, wenn jemand heute seinen Namen in Runen auf ein Schwert graviert, macht er im Prinzip genau das, was auch ein Wikinger hätte tun können.
Die Tradition lebt also weiter. Auch wenn wir heute wissen, dass die mystische Aufladung oft moderne Interpretation ist.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Bedeutungen, die wir Runen zuschreiben, sind teilweise historisch belegt, teilweise spätere Zuschreibung. Da muss man vorsichtig sein, was man für bare Münze nimmt.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, bei dem man besonders vorsichtig sein muss: die magische Dimension der Runen. Und ich sage bewusst vorsichtig, weil hier viel Mythos und wenig gesicherte Geschichte zusammenkommen.
Genau, der Glaube an die magischen Kräfte ist zwar überliefert, aber das Wissen über die konkreten Praktiken ist eben sehr lückenhaft.
Die Quellenlage?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Hauptsächlich spätere Texte. Die Edda-Dichtungen, die Sagas, die wurden größtenteils im 13. Jahrhundert aufgeschrieben, also Jahrhunderte nach der eigentlichen Wikingerzeit. Da ist vieles bereits durch christliche Überlieferung gefiltert.
Das heißt, wenn wir von Runenorakeln sprechen, also dem Werfen von Runenstäben und
der Interpretation der Muster, dann rekonstruieren wir aus Fragmenten. Die Tacitus-Stelle, die wir vorhin erwähnt haben, aus der Germania, da beschreibt er, wie germanische Stämme Holzstäbchen mit Zeichen warfen. Aber ob das Runen waren, bleibt umstritten.
Also keine klare Anleitung, wie das funktionierte.
Die Vorstellung, dass es ein festes System gab, jede Rune bedeutet X, wenn sie so liegt, bedeutet sie Y. Das ist eher moderne Interpretation.
Und genau hier liegt der Unterschied zwischen historischer Praxis und dem, was heute unter Runenesoterik läuft. Moderne Runen-Orakelsysteme sind im 20. Jahrhundert entstanden, oft inspiriert von Tarot-Traditionen.
Die haben ihren eigenen Wert für Leute, die das praktizieren. Aber man sollte sie nicht mit wikingerzeitlicher Praxis verwechseln.
Was bei Funden öfter vorkommt, sind Schutzformeln, geritzt auf Amulette, auf persönliche Gegenstände. Die magische Intention ist plausibel, auch wenn vieles Interpretation bleibt.
Es gab bestimmte Formeln, die immer wieder auftauchen. ALU ist eine bekannte, erscheint auf vielen Objekten. Was genau sie bedeutete, darüber streiten sich Runologen bis heute. Schutzformel, ritueller Ausruf, wir wissen es nicht sicher.
Aber die Intention war offensichtlich magisch.
Die Intention war, dem Träger Schutz oder Kraft zu verleihen. Das können wir aus dem Kontext erschließen. Amulette, Waffen, Gegenstände, die man am Körper trug.
Im Grunde ähnlich wie ein Glücksbringer heute. Man glaubt daran, dass es hilft.
Mit dem Unterschied, dass die Wikinger in einer Weltanschauung lebten, wo solche Kräfte Teil der Realität waren. Keine Trennung zwischen natürlich und übernatürlich.
Und Heilrunen? Die sollten bei Krankheiten helfen?
Überliefert ist, dass bestimmte Runen mit heilenden Eigenschaften assoziiert wurden. Aber auch hier, wir haben keine Rezeptbücher aus der Wikingerzeit. Vieles stammt aus späteren isländischen Zauberbüchern, wie dem berühmten Galdrabók.
Die sind echt faszinierend. Aber das ist frühe Neuzeit, 17. Jahrhundert, nicht Wikingerzeit.
Das Problem ist, die Romantik des 19. Jahrhunderts hat ein Bild geschaffen, das sich hartnäckig hält. Mystische Runenmeister, geheimes Wissen, Verbindung zu kosmischen Kräften.
Und die moderne Esoterik-Szene hat das aufgegriffen und weiterentwickelt.
Das ist nicht per se schlecht. Es zeigt, dass die Faszination für Runen lebendig ist. Man sollte nur wissen, was historisch belegbar ist und was moderne Neuschöpfung.
Also zusammengefasst, die Wikinger glaubten an die Kraft der Runen, nutzten sie für Schutz und Ritual. Aber die Details, die konkreten Praktiken, die kennen wir nur bruchstückhaft.
Und das macht es für Historiker frustrierend, aber auch faszinierend. Jeder neue Fund kann unser Verständnis erweitern.
Was mich am Ende immer wieder fasziniert: Die Runen sind ein Spiegel der Gesellschaft, die sie benutzt hat. In den Inschriften sehen wir die Werte der Wikinger, ihre Vorstellungen von Ehre, Familie, Tapferkeit.
Und das über Jahrhunderte hinweg. Die Runensteine erzählen von Handelsreisen nach Byzanz, von Schlachten, von Erbschaften, ganz konkrete Lebensgeschichten, eingeritzt in Stein.
Und heute? Die Runen sind überall in der Popkultur angekommen.
Absolut. Tolkien hat sich intensiv mit Runen beschäftigt. Für die Karte im Hobbit hat er direkt das angelsächsische Futhorc verwendet und sein Zwergenalphabet Kirf war dann davon inspiriert. Er war ja Philologe, der wusste genau, was er tat.
Videospiele, Filme, Serien. In God of War spielen nordische Runen eine zentrale Rolle. In Assassin's Creed Valhalla sowieso. Und bei Vikings
sieht man ständig Runen in Schriften, auch wenn die historisch nicht immer ganz korrekt sind.
Das ist ja fast nebensächlich. Wichtig ist, dass die Faszination weiterlebt.
Und dass Leute sich dadurch für die Geschichte interessieren. Viele kommen über Popkultur zu den historischen Quellen.
Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich tiefer mit Runen zu beschäftigen, der Einstieg ist gar nicht so schwer. Es hilft, sich erstmal mit einer Runenreihe vertraut zu machen, dem Eldar-Futhark zum Beispiel.
Praktische Übungen sind wichtig. Runen zeichnen, schreiben, das Haptische.
Erleben. Man versteht die Zeichen viel besser, wenn man sie selbst ritzt oder zeichnet.
Es gibt gute Einführungsbücher, auch auf Deutsch. Die Runenreihen sind überschaubar. 24 Zeichen beim Eldar-Futhark, das ist machbar.
Und man sollte sich nicht von der esoterischen Literatur abschrecken lassen. Es gibt seriöse Runenkunde, die sich auf Archäologie und Sprachwissenschaft stützt.
Der Trick ist, beides zu unterscheiden. Die historische Forschung einerseits, die moderne Rezeption andererseits. Beides hat seinen Platz, aber man sollte wissen, was was ist.
Was denkst du, warum üben die Runen heute noch so eine Anziehungskraft aus?
Ich glaube, es ist diese Kombination, ein Schriftsystem, das gleichzeitig Kommunikationsmittel, rituelles Werkzeug und Symbolsprache war. Diese Vielschichtigkeit gibt es in unserem Alphabet nicht.
Jede Rune ist wie ein kleines Konzentrat von Bedeutung. Nicht nur ein Laut, sondern ein ganzes Konzept in einem Zeichen.
Und sie verbinden uns mit Menschen, die vor über 1000 Jahren gelebt haben. Wenn wir einen Runenstein lesen, hören wir ihre Stimmen. Väter, die um ihre Söhne trauern. Händler, die stolz auf ihre Reisen waren. Krieger, die geehrt werden wollten.
Die Runen sind wirklich, wie wir vorhin sagten, ein Fenster in die Vergangenheit. Und gleichzeitig erstaunlich lebendig in der Gegenwart.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch die Faszination der Wikinger-Runen näher bringen.
Wer mehr erfahren möchte, auf battlemerchant.com und besonders im Blog dort findet ihr jede Menge weitere Themen rund um Geschichte, Wikinger und alles, was dazu gehört.
Es lohnt sich reinzuschauen. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge für kommende Episoden, lasst es uns wissen.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.